Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein. Sie kennen dieses schreckliche Zitat, sagte zuerst Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn. Karl Lauterbach plappert es wenig später nach. Und in der Tat, auch wenn es anders gemeint war, viele Menschen, die sich in der Corona-Zeit haben impfen lassen, sind gestorben. Andere, die auf die Injektion verzichtet haben, ihr widerstanden haben, leben noch und kämpfen um Aufarbeitung, während wiederum andere das Erlebte nun endlich abhaken wollen. Wir haken noch nicht ab hier im Kontrafunk. Erstmal herzlich willkommen im Lehrerzimmer. Heute am Mikrofon Verena Strauß mit diesen Themen. Mit der Publizistin Birgit Kelle sprechen wir über die Folgen der Corona-Zeit. Wie leben die Kinder und Jugendlichen von damals, 5 Jahre später? Was bleibt? Was ist für immer verloren? Wir sprechen außerdem mit Sabine Wüsten. Mit dem Bündnis Rettet die Familie setzt sie sich für eine individuellere Betreuung der Kinder ein. Nicht der Staat soll uns sagen, wie wir unsere Kinder erziehen, sondern die Familien sollen selber bestimmen, was das Kind braucht. So die Forderung. Wir starten in eine neue Ausgabe des Lehrerzimmers, die Sendung im Kontrafunk für Themen der Bildung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die menschliche Psyche, die neigt dazu, unangenehme Erlebnisse zu vergessen. Das ist an sich ganz gut, aber der Aufklärung nicht dienlich. Hier einmal ein paar Schlagworte aus einer Zeit, die einige nie und andere nur zu gerne vergessen würden. Singen und Sport in Gruppen verboten, Maskenpflicht an der frischen Luft, Sterben ohne menschliche Nähe, Maskenbefreiung nur für Raucher, Ausgangssperre am Abend, Verweilverbote in Innenstädten und ich könnte leider noch länger so weitermachen, aber ich denke, wir ersparen uns das erstmal. Viele Erwachsene haben die Zeit der sogenannten Corona-Pandemie nur schwer oder vielleicht auch gar nicht überwunden, denn es war eine Zeit der psychischen Gewalt und des Terrors, dem und beziehungsweise auch gerade unsere Kinder schutzlos ausgesetzt waren. Über die akuten und chronischen Folgen der Corona-Zeit sprechen wir jetzt mit der Journalistin und Publizistin Birgit Kelle. Herzlich willkommen im Lehrerzimmer.
Ja, schön, dass ich nochmal in diesem Alter ins Lehrerzimmer einberufen werde. Früher hatte das andere Gründe.
Immerhin gab es damals noch Lehrerzimmer. In der Corona-Zeit gab es die ja zum Teil nicht. Damit sind wir in den Schäden, die diese ganze Geschichte angerichtet hat. Wobei die Folgeschäden ja bisher noch gar nicht genau abzusehen sind. Aber das, was wir schon sehen, ist ja schon eine Katastrophe. Seit Jahren halten Sie das Thema wach und setzen sich für Aufklärung ein? Haben Sie den Eindruck, dass mittlerweile mehr Menschen bewusst ist, was da damals passiert ist?
Nein, habe ich nicht, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft nach wie vor zweigeteilt ist in die eine Fraktion, die schon damals keine Fragen hatte, und in jene, die bis heute nur offene Fragen hat. Und man sieht das ja auch an dem fehlenden Willen zur Aufarbeitung, dass diese Spaltung der Gesellschaft nach wie vor vorherrscht und eben auch nicht besser wird, sich vielleicht sogar eher verschlimmert, weil eben viele realisieren, es gibt keine Aufarbeitung, es gibt keinen Schuldigen, auch nicht für die Schäden, die man vielleicht selber oder die eigenen Kinder davongetragen haben. Aber ein Bewusstsein dafür, was das angerichtet hat bei Kindern und Jugendlichen, war damals schon nicht weit verbreitet und jetzt möchten die meisten eigentlich einfach nur Schwamm drüber machen.
Obwohl das sehr frustrierend klingt, sind Sie ja dran geblieben.
Ja.
Also nicht nur Sie, aber Sie haben ein aktuelles Buch herausgebracht, die Corona-Generation, zusammen mit der Historikerin Eva Dämmerle. Das beleuchtet die Zeit damals und die Folgen heute. Untertitel, auch der klingt bedrohlich und traurig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht wurden. Wie wurden unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht? Wie würden Sie das resümieren jetzt?
Es ist tatsächlich so, dass die Schäden unterschiedlichster Art sind. Es haben nicht alle Kinder die gleichen Schäden davon getragen. Manche Sachen häufen sich, aber es gibt unterschiedliche Schwerpunkte. Also es gibt Kinder, die sind mit einem psychischen Schaden geblieben aus dieser Zeit, weil sie die Vereinsamung und die Isolation in dieser Zeit, die durch die Schulschließungen einfach zwangsweise herbeigeführt wurde, weil sie die nicht gut vertragen haben und seither den Anschluss an die Gesellschaft, an ihre Mitmenschen nicht mehr finden und in psychosozialen Störungen und Depressionen bis heute drinstecken. Wir haben die Kinder, die körperliche Schäden davongetragen haben, die einerseits Entwicklungsstörungen einfach durch die Bewegungsarmut in dieser Zeit wichtige Entwicklungsschritte nicht gemacht haben, die jetzt zu Fettleibigkeit neigen, aber die auch durch die psychischen Störungen in Suchtverhalten hineingeraten sind. Suchtverhalten, Drogenkonsum, Alkoholkonsum. Explosionsartig sind die Zahlen in die Höhe geschnellt. Behandlungen, es gab damals schon nicht genug Therapeuten, heute gibt es noch weniger dafür. Es gibt die Kinder, die Impfschäden davon getragen haben, weil man sie in eine Impfung hineingequatscht hat, die sie nicht gebraucht haben, die für sie aber große Risiken barg. Das ist auch bis heute nicht aufgearbeitet. Und es gibt natürlich Bildungsausfälle bei den Kindern, also sagen wir mal, ein Schaden in der eigenen Bildungsbiografie, der auch nicht aufzuholen ist bei den allermeisten. Und je jünger die Kinder waren, als das mit den Schulschließungen losging, umso schlimmer, umso verheerender ist es. Wir wissen heute durch die PISA-Zahlen und durch zahlreiche Schuleingangsuntersuchungen und so weiter, dass wir im Prinzip ein Schuljahr verloren haben in dieser Zeit. Und die kurzen sogenannten Aufholprogramme, die es da politisch gab, waren erstens mal kaum tauglich und zweitens waren die ein Tropfen auf den heißen Stein. Insofern kann man sagen, es sind sehr unterschiedliche Schäden, die entstanden sind. Und es gibt eben auch Kinder, die haben in dem Sinne keinen Schaden erlitten, sondern die existieren gar nicht mehr, die sind tot. Die haben sich das Leben genommen oder sind vermehrt Opfer von Gewalt auch in Familie geworden. Wir haben einen Anstieg von 35% der Kindstötungen gehabt in dieser Zeit. Wir haben einen Anstieg von 400% bei den Suizidversuchen von Kindern und Jugendlichen gehabt. Das heißt, wir haben hier Kinder, die nicht Schäden davon getragen haben, sondern die ihr Leben verloren haben. Insofern sehr unterschiedliche Lagen und alle haben gemeinsam, dass niemand es aufarbeiten will.
Die ersten Schulen und Kitas, die sind im März 2020 geschlossen worden. Ich habe mich selber gefragt, war das irgendwie ein schleichender Prozess, der sich immer mehr aufgebaut hat, aber am Ende, also es hieß so, jetzt ist hier dicht. Und für die Kinder und die Eltern hieß das irgendwie sowas wie, ja, seht mal zu, wie ihr das regelt. Ja, ist das so ein erstes Zeichen für Sie auch gewesen von Respektlosigkeit?
Na, sagen wir es mal so, die allererste Schulschließung, die tatsächlich im März 2020 war, als die Kenntnis über ein neuartiges Virus überhaupt erst in die Welt kam und alle verunsichert waren, die kann man noch am ehesten auch politisch in meinen Augen rechtfertigen. Also in einer Situation, in der keiner so recht weiß, wie schlimm ist das eigentlich, wie gefährlich ist dieses Virus, dass man da gesagt hat, wir legen mal für 3 Wochen den Schulbetrieb lahm und verlängern die Ferien und alle bleiben mal zu Hause, bis wir mehr wissen, finde ich, kann man argumentativ sagen und war in Ordnung, war auch für die meisten Familien in dem Sinne nicht so eine große Belastung. Zwar schon für die Eltern, die berufstätig sein mussten und nicht wussten, wohin mit den Kindern, aber jetzt sagen wir mal, insgesamt war das zu verkraften, dass man sagt, irgendwie ein paar Wochen müssen wir jetzt mal vorsichtig sein, weil wir nicht wissen, was ist. Die großen Schulschließungen kamen aber erst danach. Die kamen erst später in den Folgejahren. Einmal der große Lockdown mit 106 Tagen Schulschließung, dann der zweite große Schulschließungslockdown mit in der Spitze 186 Tagen keine Schule. Das sah über Monate das Ganze zu. Da muss man schon sagen, da war Land unter in vielfältiger Weise zu Hause. Für die Eltern war es schwierig, für die Kinder war es schwierig. Und das alles, und das eben, das ist der Vorwurf, den wir auch mit diesem Buch machen, ohne dass es notwendig war. Die Schulschließungen waren schlicht nicht notwendig. Und das lässt sich sehr gut rekonstruieren. Und das Schlimme ist, man hat das eigentlich damals schon gewusst, aber es war eine politische Entscheidung, die Schulen zuzumachen. Kinder waren nie die Pandemietreiber, das wusste man. Die Schulen waren keine Plätze, wo die Pandemie vorangetrieben wurde, auch das wusste man. Andere Länder haben ganz anders reagiert, ganz anders. Auch mit Lockdowns sind sie umgegangen. Die haben Lockdowns für Erwachsene gemacht, den Arbeitsmarkt sozusagen runtergefahren, haben die Schulen aber immer offen gehalten. Wir haben nicht nach links und rechts geguckt, sondern in Deutschland einfach alles dicht gemacht.
Es gab ja auch Phasen, wo Unterricht stattgefunden hat, also in den Schulen, dann mit dem Tragen von Masken. Und das wurde irgendwann sogar vom Robert-Koch-Institut als positiver psychologischer Effekt hervorgehoben. Also so als wie so ein Warnsystem für Achtsamkeit, ja, was ja im, also nicht nur im Nachgang, eigentlich auch damals schon absoluter Irrsinn ist, weil die Masken ja ein maßgeblicher Faktor für die Entstehung psychischer Schäden sind.
Ja, nicht nur psychische Schäden, sondern auch Entwicklungsrückstände. Also sag mal, ein Kind kann nicht sprechen lernen mit einer Maske vor dem Gesicht und auch nicht, wenn seine Erzieherin oder seine Eltern Masken vorm Gesicht tragen. Für Kinder ist das sozusagen beim Sprechenlernen, das ganze Gesicht, den Mund, die Mundbewegungen verfolgen zu können, elementar wichtig. Aber Sie erwähnen zu Recht auch dieser politische Prozess, der das Maskentragen, nachdem man selbst in den RKI-Protokollen nachlesen konnte, dass dort beurteilt wurde, dass das Maskentragen jetzt aus medizinischer Grund völlig sinnfrei ist, weil es eben nichts hilft. Man aber den psychologischen Effekt befürwortete, also sagen wir mal, das Maskentragen als ein Erziehungsmittel für die Bevölkerung befürwortete, damit ein Bewusstsein da kommt, dass hier etwas gefährlich sei. Also man hat eingestanden, dass es medizinisch nichts bringt oder dass das Maskentragen im Übrigen für Kinder auch, die ja oft auch FFP2-Masken dann vorm Gesicht hatten, dass das zu einer Sauerstoffunterversorgung führt. Im Sportunterricht hat man den Kindern sogar das Maskentragen abverlangt. Und eines der Unworte der Corona-Pandemie ist für mich übrigens das Wort Frischlufttankstelle. Kennen Sie das noch?
Ach du Jemine, das habe ich verdrängt tatsächlich.
Eine Frischlufttankstelle gab es auf Schulhöfen, weil es selbst auf den Schulhöfen, also man zwang die Kinder ja nicht nur irgendwie im Unterricht, selbst bei komplett durchgetesteten Klassen, wo kein einziger in irgendeiner Form infektiös war, mussten die Kinder trotzdem Masken tragen, aber viele Wochen galt das immer auch auf dem Schulhof draußen an der frischen Luft. Also man hat den Kindern nicht einmal eine Pause gegönnt, dass man gesagt hat, okay, ihr habt jetzt hier 45 Minuten Maske getragen, wir gehen jetzt auf den Schulhof und ihr geht jetzt mal toben und mal atmen, sondern auch dort musste die Maske weitergetragen werden und dann wurden so Planquadrate aufgemalt auf dem Schulhof, wo man hingehen konnte, um mal dort in diesem aufgemalten Kreis oder Quadrat durfte man dann an der frischen Luft die Maske runternehmen, um frische Luft zu atmen. Und alleine die Frage, wer denkt sich so einen Irrsinn aus? Und warum haben eigentlich kaum auch Pädagogen nicht widersprochen bei derartigen Maßnahmen, die völlig abartig waren, wenn wir sie im Rückblick betrachten? Und damals haben einfach alle mitgemacht und haben gedacht, es sei notwendig, dass an der frischen Luft man nur an besonders ausgewiesenen Plätzen frische Luft atmen darf.
Die Folge davon auch irgendwie klar, wenn ich nicht mehr meiner Grundbedürfnisse nachgehen kann, wie atmen, Kontakt mit anderen Menschen, dann breche ich innerlich oder eben auch äußerlich zusammen. Generation Depression ist ein Kapitel in Ihrem Buch.
Ja, wir haben eben gesehen, dass eine große Anzahl von Kindern und eine explosionsartig ansteigende Zahl von Kindern mit diesen freiheitseinschränkenden Maßnahmen, mit den Schulschließungen, mit dieser Isolation zu Hause überhaupt nicht zurechtkam. Also wir hatten quasi zwei Faktoren, die begünstigt haben, dass Kinder massiv psychische Störungen entwickelt haben, die sich auch zu Depressionen auswuchsen, beziehungsweise Kinder in Suchtverhalten, in Drogenkonsum, in Alkoholkonsum, in einen Totalverlust eines geregelten Lebens hineingetrieben haben. Und das eine war, man nahm ihnen sozusagen das analoge Leben, Schulbetrieb, Vereine, Jugendgruppen, Sportverein, Fitnesscenter, all diese Dinge waren ja quasi weg. Man hat also den Kindern ihren normalen Alltag weggenommen. Auch die Struktur des Alltags hat man ihnen weggenommen. Das ist gerade bei Kindern und Jugendlichen extrem wichtig, dass sie einen geregelten Tagesverlauf haben, wo man aufsteht und dann isst man, dann geht man in die Schule, dann Mittagessen, dann Hausaufgaben, nachmittags spielen, abends wieder gemeinsam essen mit der Familie. Also diese geregelte Tagesstruktur ist bei vielen Kindern sofort zusammengebrochen, sondern die hingen zu Hause rum. Zwischendurch ab und zu mal ein bisschen Online-Schule und ansonsten laissez-faire. Und die Kinder vermissten ihre Freunde. Das war Isolation. Sie hatten niemanden zum Spielen. Der einzige Kontakt war über den Bildschirm. Das heißt, wir haben viele Kinder nahezu in diese Internetsucht hineingetrieben, weil es plötzlich das Tor zur Welt war. Das Smartphone oder der Laptop war die einzige Möglichkeit, mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben, mit den Freunden in Kontakt zu bleiben. Und das hat eben zu einer völligen Überlastung der Psyche der Kinder geführt, aber diese Vereinsamung eben auch dazu, dass viele bis heute depressiv sind, Sozialphobien haben, also Kontaktstörungen zu anderen Menschen. Sie können nicht analog in der Echtwelt kommunizieren, Freunde finden. Diese Kinder sind bis heute zurückgezogen. Das hat sich ja nicht verändert, nur weil die Schulen wieder aufgemacht haben, sondern viele Kinder haben den Anschluss danach an die Schule, an die Gesellschaft, an normale Freunde nie mehr wiedergefunden.
Man sieht es auch an den Bildungsleistungen, also was ja auch psychisch motiviert ist. Wenn ich den größten Teil meiner Schulzeit nur vor so einem Bildschirm gesessen habe, dann habe ich möglicherweise ja auch Berührungsängste, dann wieder ins Anführungszeichen echte Leben zu gehen. Ja, also Bildungsschwäche kann man es ja wirklich nur nennen. Es fehlt an so vielen Ecken. Also die Kinder können nicht mehr richtig lesen, nicht mehr richtig schreiben, den Körper nutzen im Sportunterricht. Viele Kinder können nicht mehr schwimmen. Ich frage es nochmal ein bisschen positiver. Wie lässt sich das wieder heilen oder zumindest lindern?
Manche Sachen können schlicht nicht geheilt werden. Das muss man leider erstmal so festhalten. Da ist nicht viel aufzuholen bei manchen Kindern, weil sich niemand darum kümmert. Weil wir auch über überforderte Elternhäuser sprechen müssen, die schon vor Corona überfordert waren, deren Kinder in dieser Zeit noch viel mehr untergingen als alle anderen Kinder und wo ja auch danach keine Anstrengungsbereitschaft ist, die Probleme der Kinder in den Griff zu bekommen. Das heißt, wir haben an manche Milieus, da kümmert sich schlicht niemand in irgendeiner Form darum. Die Politik ist völlig überfordert. Sie war es schon während der Corona-Zeit. Danach gab es nur für die Schulen mal ein kurzes Programm irgendwie aufholen nach Corona. Da gab es mal 2 Milliarden, die verteilt werden sollen. Wir haben ausgerechnet, das waren 181 Euro pro Schüler, kann man sagen. Das sollte das Aufholen nach Corona sein, während die PISA-Zahlen, die wir bekamen im Jahr Ende 2022, zeigten, dass zwischen vor und nach Corona man sagen kann, dass wir ein ganzes Schuljahr verloren haben. Das war einfach weg. Wir haben bis heute die Problematik behalten, dass über 25% der Schüler die Grundschule verlassen, ohne ordentlich lesen, schreiben, rechnen zu können. Wie sollen die in der weiterführenden Schule weitermachen? Für diese Kinder gab es keine Aufholprogramme. Man hat erwartet, dass sie einfach weiter danach quasi den Anschluss in der Schule finden. Und niemand hat sich darum gekümmert, wie sie die Sachen aufholen, die sie alle verpasst haben. Da gibt es nichts aufzuholen. Und die Therapieplätze im Übrigen für die ganzen Kinder mit psychischen Störungen, die Teenager-Mädchen, deren Essstörungen und psychische Störungen um 40% zugenommen haben, sind in der Regel mit Medikation, mit Psychopharmaka behandelt worden. Das heißt, man hat sie mit Pillen ruhig gestellt, weil wir keine Therapeuten für sie haben. So banal muss man das sagen. Und die Therapeuten existieren bis heute nicht. Wartezeiten bis zu einem Jahr, bis man einen Therapeuten bekommt. Was bedeutet das in einem Teenagerleben? Wenn ich eine 14-Jährige zu Hause habe, die nicht mehr aus ihrem Zimmer geht, die nicht mehr sozialfähig ist, die in Depressionen versinkt und man mir beim Arzt sagt, in einem Jahr kann ich Ihnen einen Therapeuten geben, dann hilft mir das nicht weiter. Und diese Situation haben eben sehr, sehr viele. Deswegen sind viele Dinge einfach nicht aufzuholen, weil es keine Anstrengung gibt, weil es davor gelagert auch gar nicht das Bewusstsein gibt. Es wird ja nicht einmal politisch als Problem behandelt. Oder haben Sie irgendwo gehört, dass die Politik sich damit befasst? Wie bekommen wir die große Zahl der psychisch erkrankten Kinder und der motorisch gestörten Kinder und der Kinder, die ein Bildungsdefizit haben, in den Griff, weil wir durch Corona so viel Schaden verursacht haben? Dieses Bewusstsein ist doch nirgendwo da.
Unser allseits bekannter Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der sprach dann von allgemeinen Folgen der Pandemie. Das ist die Reaktion darauf. Allgemeine Folgen.
Ja, das ist eine gerne genommene Formulierung, diese Verallgemeinerung, die auch nicht differenziert zwischen der Frage, sind das Schäden, die durch die Krankheit verursacht wurden? Sind das Schäden, die durch die Impfung verursacht wurden? Oder sind das Schäden, die verursacht wurden durch politische Entscheidungen über das Leben von Kindern? Und die meisten dieser ganzen Probleme sind entstanden nicht durch die Pandemie,
Weil das würde ja bedeuten, dass das sozusagen durch ein Virus, durch eine Krankheit verursacht worden ist, sondern was die Kinder an Schaden erlitten haben, war verursacht durch politische Entscheidungen, ihnen ihren Alltag zu nehmen, ihnen die Schule zu verbieten, sie von allem fernzuhalten, was ein normales, gesundes Kinderleben ausmachen würde. Das heißt, sie sind nicht Opfer geworden einer Krankheit, was eben diese Formulierung nach dem Motto, das sind halt so die Schäden, die durch die Pandemie, nein, die Schäden sind verursacht worden durch Politiker, die wider besseren Wissens oder sogar gegen die Empfehlung von Wissenschaftlern entschieden haben, dass sie freiheitseinschränkende Maßnahmen beschließen, dass sie Schulen schließen und dass sie den Alltag von Kindern lahmlegen. Wir haben die Folgen politischer Entscheidungen, die wir hier aufarbeiten müssen, aber nicht die Folgen einer Krankheit in der Regel.
Es gibt auch ein Kapitel in Ihrem Buch mit dem Titel Generation Versuchskaninchen. Was würden Sie sagen? Wird das wieder so sein? Also ich meine, wir sind ja repräsentative Versuchskaninchen. Die Bürger sind ja da. Mit uns kann man es ja machen.
Naja, es ist tatsächlich so, ohne Aufarbeitung droht eine Wiederholung. Mit einer Grundmotivation, dieses Buch zu machen, war, dass dieser Gedanke sehr klar oder dieses Problem sehr klar sichtbar ist, dass in dem Moment, wo nichts aufgearbeitet wird, die Sinnhaftigkeit eben von politischen Entscheidungen nicht mehr hinterfragt wird, auch nicht im Nachhinein, eine Wiederholung ja jederzeit droht. Wir könnten jederzeit wieder erklärt bekommen, es ist jetzt Pandemie und deswegen haben wir ja einen Ausnahmezustand. Wir sehen, dass nicht nur auf nationaler, sondern vor allen Dingen auch im Internet nationaler Ebene über die WHO versucht wird, ja auch sozusagen die nächste Pandemie vorzubereiten mit Notfallgesetzgebungen, die dann sofort in Kraft treten. Das heißt, die Frage, was ist eine Pandemie und wer definiert sie und was darf dann gemacht werden durch die einzelnen Staaten, entgleitet uns zunehmend aus der Hand. Insofern, wir haben gesehen jetzt schon bei Corona, wie einfach politisch erklärt wurde, Kinder seien Pandemietreiber, obwohl man wusste, es stimmt nicht. Selbst die RKI-Protokolle zeigen es im Rückblick. Aber schon damals, schon im Frühjahr 2020, hatte man eigentlich die gute Erkenntnis. Also es hätte eine gute Nachricht sein können, dass wir schon im Frühjahr 2020 wussten, und zwar international bestätigt aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Studien, dass Kinder nicht infiziert werden, dass sie nicht wie bei Influenza reagieren, genau wie Erwachsene, sondern dass sie seltsamerweise kaum erkranken, dass sie nicht infektiös sind. Was hätte eine gute Nachricht sein können? Man hätte sagen können, wunderbar, das bedeutet, uns sterben nicht die Kinder weg, das bedeutet, wir müssen nicht die Schulen zumachen, das bedeutet, die Kinder müssen gar nicht geimpft werden, weil sie erkranken, ohne es zu merken, haben nur leichte Verläufe, das ist die beste Immunisierung, die sie haben können. Das hätten alles großartige Nachrichten sein können. Und keine dieser Nachrichten haben wir gehört, sondern stattdessen genau das Gegenteil. Und so hat man eben auch Kinder in eine Impfkampagne hineingetrieben, die für sie keinen Nutzen hatte, die aber, jetzt wissen wir es inzwischen, viele Kinder zurückgelassen hat, auch mit Impfschäden, mit Herzmuskelerkrankungen, mit vielen bleibenden Folgen. Und all das hat man getan, obwohl man wusste, es ist nicht notwendig. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Politik nicht bereit wäre, das jederzeit wiederzumachen. Im Gegenteil, sie hat ja jetzt einmal bewiesen, dass sie es einfach macht. Und dass die Bevölkerung es offensichtlich auch mit sich machen lässt, wenn man ihr vorher genug Angst gemacht hat.
Jetzt nützt es uns nichts, wenn wir dauerhaft nur wütend sind. Zwischen Verantwortung und Vergebung, das ist die Frage, die Sie auch am Ende Ihres Buchs stellen. Weil was können wir jetzt tun? Weil es geht ja weiter. Das Leben ist, wie es ist. Was machen wir?
Ja, in der Tat. Das war die Frage, die natürlich am Schluss sich immer stellt. Ja, was machen wir denn jetzt? Wie wollen wir denn voranschreiten? Und da gibt es verschiedene Ebenen. Es gibt einmal die menschliche Ebene und es gibt aber auch die juristische Ebene. Sie hängen auch zusammen. Ich glaube, dass es für viele Leute in der Gesellschaft für eine Versöhnung, sagen wir mal, innerhalb der Gesellschaft zwischen zerstrittenen Lagern elementar wichtig ist, wenn jene, die sich in irgendeiner Form schuldig gemacht haben, ihre Schuld eingestehen. Eine Entschuldigung kann schon wahnsinnig entwaffnend sein. Und alleine das bekommt die Bevölkerung nicht von der Politik. Niemand will jetzt schuld gewesen sein. Also solche Zitate wie Lauterbach irgendwie so von allgemeinen Folgen der Pandemie oder so ein paar verdruckste Sätze dann irgendwo in einem Morgenmagazin. Ja, also nach den heutigen Erkenntnissen wäre es wahrscheinlich nicht notwendig gewesen, die Kitas und die Schulen zu schließen. So wie bitte? Einmal 106 Tage, 186 Tage dazwischen, ständig nur Wechselunterricht und solcher Kram. War alles nicht notwendig. Und er glaubt, es reicht, dass man im Morgenmagazin mal einen Halbsatz von sich gibt, um so so allgemein etwas zu sagen, das reicht nicht, sondern wir brauchen juristisch eine Aufarbeitung, auch parlamentarisch, und zwar mit einem Untersuchungsausschuss. Das wäre das Mindeste, was der Bundestag leisten müsste. Aber die Versöhnung auch innerhalb der Gesellschaft zwischen verletzten Menschen und jenen, die damals glaubten, sie waren im Recht und vielleicht auch heute mal eingestehen könnten, sie waren vielleicht nicht ganz im Recht. Hier würde schon eine Entschuldigung, ein Eingeständnis, es war nicht richtig, was wir da gemacht haben, es tut uns leid. Ein es tut mir leid wäre schon ein Anfang. Und ich glaube, ohne dieses es tut mir leid, werden diese verhärteten Lager einfach bleiben. Denn das wäre sozusagen die kleinste Hürde, die genommen werden muss und der erste Schritt hin zu einer tatsächlichen Versöhnung, die einen Neuanfang ermöglicht.
Sagt Birgit Kelle, Autorin des Buches Die Corona-Generation. Mit ihr haben wir über die traurige Geschichte der Corona-Zeit Kinder gesprochen und über die bleibende Dringlichkeit, das Geschehene aufzuarbeiten, um wenigstens beim nächsten Mal, ich traue mich kaum das Wort zu sagen, sage es trotzdem, schlauer zu sein. Herzlichen Dank, Frau Kelle.
Ja, danke an den Kontrafunk, dass er dieses Thema ja schon immer auch beharrlich beackert hat.
Der Kontrafunk, das Lehrerzimmer. Sie hören jetzt die aktuelle Ausgabe unserer Bildungsnachrichten.
In Deutschland ist die Zahl der Bußgeldverfahren wegen unerlaubt verlängerter Ferien im letzten Jahr weiter gestiegen. Allein in Nordrhein-Westfalen leiteten die zuständigen Behörden 2024 mehr als 1000 Bußgeldverfahren wegen Verletzung der Schulpflicht im Zusammenhang mit Ferien ein. Wer seine Kinder direkt vor oder nach den Ferien unentschuldigt fehlen lasse, müsse mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 1000 Euro rechnen. In Bayern hatte die Polizei in den vergangenen Jahren den relativ kleinen Flughafen Memmingen besonders im Blick. Dort finden kurz vor den Ferien immer wieder Kontrollen statt. So ertappten Beamte einen Tag vor den Winterferien im Februar 2024 gleich mehrere als krank gemeldete Kinder auf Reisen. Polizeiangaben zufolge wurden die Schulbehörden informiert und die Eltern angezeigt. Für das laufende Jahr liegen noch keine Zahlen vor. Die Zahl der Erstklässler in Sachsen ist dieses Jahr zum ersten Mal um 3.500 Schüler gesunken. Gleichzeitig stieg die Schülerzahl im Vergleich zum vergangenen Schuljahr um 10.000 an. Als Grund für diese Entwicklung nennt das Ministerium die Migration. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft wies zu Schulbeginn darauf hin, dass mehr als 4.000 Lehrer zusätzlich benötigt würden, um den Unterricht mit den nötigen Ergänzungsstunden abdecken zu können. Im Vorjahr waren rund 9% der Stunden als Folge des Lehrermangels ausgefallen. Die tägliche S-Bahn-Fahrt zur Schule ist für einen Zweitklässler zumutbar. Das geht aus einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Dresden hervor. Ein Anspruch auf Einrichtung eines Schülerspezialverkehrs zwischen dem Wohnort im Bundesland Sachsen und der nächstgelegenen Grundschule im Nachbarort besteht demnach nicht. Die Eltern des Jungen hatten den Schulweg als insgesamt zu gefährlich eingestuft. Gefahr drohe durch den Sog durchfahrender Güterzüge, durch unaufmerksame Autofahrer und durch Schienenersatzverkehr bei wiederkehrenden Gleisarbeiten. Dem folgte das Gericht nicht. Der gesamte Schulweg des betroffenen Kindes weise keine besonderen, über die im Straßenverkehr üblichen Gefahren hinausgehenden Hürden auf, hieß es in der Begründung. Alle Fußwege seien beleuchtet, die Bahnübergänge beschrankt oder mit einer Unterführung ausgestattet. Außerdem könnten die Eltern das Fahren mit der S-Bahn mit ihrem Kind üben. In Deutschland steigt die Nichtschwimmerquote weiter an. Während 2017 nur 10% der Grundschulkinder nicht schwimmen konnten, hat sich die Nichtschwimmerquote bei Kindern gemäß einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG bis 2022 verdoppelt. Wie Lehrerverbände betonen, werde die reine Wassergewöhnung zunehmend wichtiger. Viele Kinder hätten Angst vorm Wasser. Zudem seien die Umstände rund um den Schwimmunterricht in vielen Bundesländern schwierig, da es an geeigneten Schwimmbecken und ausgebildetem Personal mangele. Etwa ein Viertel aller Studenten nutzen täglich KI-Software wie ChatGPT. Weitere 40% verwenden künstliche Intelligenz zumindest einmal pro Woche für ihr Studium. Der KI-Pionier OpenAI stellte nun einen neuen Lernmodus vor, um seine Verwendung an Schulen, Universitäten und anderen Ausbildungsstätten weiter voranzutreiben. Es gehe nicht darum, Lehrer zu ersetzen, sondern sie vielmehr in ihrer Arbeit zu unterstützen, so das Unternehmen in seiner Ankündigung. Der Lernmodus ChatGPT Study Mode antworte nicht einfach nur auf eine Frage, wie es ChatGPT bisher üblicherweise tue, sondern erkläre, frage nach und passe sich dem Lernstil der Nutzer an. Diese Funktion sei als eine Lernhilfe gedacht, wie das Unternehmen schreibt. Es sei ein digitaler Nachhilfelehrer. Das neue Lernprogramm bleibe allerdings ein fehleranfälliges Tool, sagte Nils Pinkwart vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Eine qualitätsgesicherte Anbindung an Schulbücher gebe es nicht und gerade bei gesellschaftlichen oder politischen Themen hänge vieles von der Systemkonfiguration des US-Unternehmens ab. Das Modell sei nicht quelloffen und damit gerade in Bildungskontexten problematisch, so Pinkwart weiter. Zudem sei das Lernprogramm unter pädagogischen Aspekten fragwürdig. Es erkenne weder Missverständnisse noch emotionale Hürden beim Lernen, sondern reagiere nur auf Eingaben. Damit ersetze es keine Lehrkraft, die individuell motiviere und fördere. Wenn Eltern sich entschieden, ihren Kindern den Chatbot zur Verfügung zu stellen, sollten sie den Lernprozess aktiv begleiten, Inhalte überprüfen und nachfragen, ob ihr Kind den Stoff wirklich verstanden habe, hieß es aus Lehrerkreisen. Geschichtslehrer in der Schweiz sehen wegen einer geplanten Schulreform ihren Unterricht in Gefahr. Die Gymnasien müssen bis 2029 eine Überarbeitung des bestehenden Lehrplans vorlegen und das neue Fach Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE, in den Stundenplan einbauen. Es sei zu befürchten, dass viele Schulen zugunsten von BNE wohl beim Geschichtsunterricht kürzen, sagte Martin Pride, der Präsident des Vereins Schweizerischer Geschichtslehrer. Doch das sei absurd. Ohne historische Kenntnisse könne man das Zeitgeschehen nicht verstehen. Aber offensichtlich herrsche das Gefühl vor, das gehe auch mit weniger Lektionen, das genüge schon. So Pride weiter.
Das waren die Bildungsnachrichten im Lehrerzimmer. In der Redaktion Christina Rüdiger. Sprecherin Eva Horstmann. Wer wir als erwachsene Menschen sind, das hängt zu einem großen Teil davon ab, wie wir unsere Kindheit erlebt haben. Gab es da Bezugspersonen, die uns Stabilität und Freiraum gegeben haben? Waren da wohlwollende Menschen, die ein Interesse daran haben, dass wir uns als Kinder gut entwickeln? Im besten Fall sind solche Menschen unsere Eltern, die selbst wiederum aufgrund stabiler Beziehungen auch zu verantwortungsvollen Erwachsenen geworden sind. Unser heutiger Gast setzt sich dafür ein, dass das System der Familie wieder mehr in den Fokus rückt und sowohl Eltern als auch Kinder gestärkt werden. Jetzt im Lehrerzimmer hier im Kontrafunk die Vorsitzende des Bündnisses Rettet die Familie, Sabine Wüsten. Herzlich willkommen, Frau Wüsten.
Ja, vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Das Bündnis Rettet die Familie setzt sich, und da zitiere ich, ein für echte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung. Und im Gegenzug kritisieren Sie in diesem Zusammenhang die Übergriffigkeit des Staates. Zunächst mal vorab, nehmen Sie uns doch kurz mit, wie ist es zur Entstehung des Bündnisses gekommen?
Das ist eine gute Bemerkung, diesem Spannungsfeld, was Sie gerade aufgebaut haben, denn genau daraus resultiert unser Bündnis. Es hat aufgegriffen die Sprachlosigkeit der Parteien und der Politik in Bezug auf familiäre Interessen. Sie haben das ja in der Anmoderation gesagt, eine gelungene Kindheit in guten Beziehungen ist ein Schatz für jeden Menschen, aber eben auch für eine Gesellschaft. Das Bündnis, das wurde 2012 gegründet und hatte eigentlich zunächst zum Hintergrund die Problematik unseres Rentensystems, was ja, wie wir alle wissen, auf einem Bein steht. Wir haben das Alter sozialisiert, also die Kosten dafür. Aber die Kindererziehung ist Privatvergnügen, wenn ich das mal so sagen darf, geblieben. Und damit hat sich ein Ungleichgewicht eingestellt. Deswegen sind wir heute da, wo Sie dieses Spannungsfeld aufgebaut haben, um dieses System aufrechtzuerhalten bei einer wachsenden Kinderlosigkeit, weil dieser Teil ja nicht finanziert wird, sind die allermeisten Familien gezwungen, als Väter und Mütter arbeiten zu gehen. Und das hat dazu geführt, dass nun über die Hintertür doch eine Sozialisierung der Kinderbetreuung in Gänge gekommen ist. Die Frau von der Leyen hat das ja ziemlich massiv gestartet. Die Kinder werden aus den Familien genommen, damit Eltern arbeiten können, und werden durch unsere Steuergelder finanziert in Krippen großteils und Kindergärten, also staatlichen Institutionen, betreut. Und das hat dazu geführt, dass sich die Familie tendenziell auflöst. Und vor allem hat es dazu geführt, dass dieses Aufwachsen von Kindern, von Menschen, so wie Sie das in Ihrer Anmoderation geschildert haben, tatsächlich nicht mehr stattfindet oder nicht mehr in dem Umfang stattfindet, wie es uns gut täte.
Sie sind ja schon mittendrin im Spannungsfeld. Also so, es geht um die, ich habe vorhin das Wort Übergriffigkeit benutzt, die Übergriffigkeit des Staates, also dass alles, was Familie leisten könnte, anderweitig übernommen wird. Was im Kern kritisieren Sie genau? Denn ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie nicht generell gegen Fremdbetreuung von Kindern sind.
Ja, das ist genau richtig. Wir bevorzugen überhaupt kein Betreuungsmodell, sondern wir wünschen uns, dass die Familien wieder die Freiheit haben, selber entscheiden zu können, wie sie ihre Kinder aufwachsen lassen möchten. Wenn wir die Rente nehmen, also diesen alten Teil, Finanzierungsaspekt unserer Gesellschaft, schreiben wir den Rentnern ja auch nicht vor, was sie mit dem Geld zu tun haben oder ob sie in Altenheimen leben müssen oder was auch immer. Und genau dieses Modell stellen wir uns auch für Familien und Kinder vor. Das heißt, eine freie Verfügbarkeit der Ressourcen, die wir ja schon in hohem Umfang für Fremdbetreuung zur Verfügung stellen, möchten wir direkt den Eltern zur Verfügung stellen und den Kindern, weil wir davon ausgehen, dass die deutlich besser entscheiden können, was sie brauchen und was ihnen gut tut.
An welche Ressourcen denken Sie da? Also das Erste, was mir zum Beispiel einfällt, sind Großeltern.
An externe Ressourcen. Natürlich sind Großeltern, aber die erste Ressource sind ja die Eltern selbst. Unser Bündnis hat sich ja tatsächlich aus diesem Raum, aus diesem ersten politischen Raum ein Stück weiterentwickelt, weil wir festgestellt haben, dass in den letzten Jahren viele Eltern, viele Mütter, vor allem auch Erzieherinnen aufgewacht sind, sage ich mal, und festgestellt haben, dass sie ihre Kinder nicht in diese staatliche Betreuung geben möchten, weil sie einfach im Studium gelernt haben, in ihrer Ausbildung gelernt haben, als Menschen gelernt haben, dass das nicht das Programm ist, was wir brauchen, um gut aufzuwachsen. Eltern, die sind die oberste Ressource, weil die Eltern über ein wunderbares Programm verfügen, nämlich unser natürliches Bindungsprogramm, über welches im Übrigen die Kinder natürlich auch verfügen. Und das sichert uns zu, dass wir die Bedürfnisse, die wir im Aufwachsen haben, ja optimal erfüllen können. Das sind in diesem Programm ist Liebe, Empathie, wertschätzende Beziehungen zwischen Generationen und Gleichaltrigen, Gesundheit, Kreativität, freie Entfaltung, Intelligenz, Mut, also alles, was wir brauchen, um gesund aufzuwachsen, als Frucht enthalten. Und das können tatsächlich ja in erster Linie nur Eltern mit ihren Kindern so erleben und so durchleben, weil das biologisch einfach so angelegt ist in uns und wir da nicht in einem luftleeren Raum leben. Was die Großeltern anbetrifft und alle Möglichkeiten der Unterstützung, ist es natürlich so, dass dieses Bindungsgeschehen zwischen Eltern und Kindern keinesfalls im luftleeren Raum stattfinden darf. Weil, wie wir alle wissen, um Kinder zu erziehen, benötigt man ein ganzes Dorf. Das ist so. Alle Eltern, die das alleine versuchen, werden in der Überforderung landen.
Jetzt ist es ja so, dass in vielen Köpfen das so verankert ist, dass der Staat sich kümmern muss. Das ist irgendwie ein ganz festsitzender Glaubenssatz, so wie ich das sehe. Also der Staat so wie ein Elternersatz. Wir haben das in der Corona-Zeit gesehen. Da gab es ja so einige staatliche, in Anführungszeichen, Erziehungsmaßnahmen. Und viele Menschen haben das auch irgendwie dankend angenommen, weil sie gerade das Bindungsgeschehen angesprochen haben. Also es gab ja nun auch Maßnahmen, die genau dagegen gewirkt haben. Isolation, Masken tragen, kein gutes Miteinander mehr. An die Großeltern denke ich da auch schon wieder, die ja nun in Gefahr waren aufgrund der Kinder. Wie sehen Sie denn, bevor wir gleich auch mal zur Umsetzung kommen, die Bereitschaft überhaupt der Eltern, da Verantwortung zu übernehmen, eigene?
Corona war die Krone auf dem Fass, möchte ich fast sagen, und hat dazu geführt, dass eine Bewegung, die schon, ich denke, 10, 15 Jahre geht unter jungen Müttern, die Kindergartenfreibewegung, die Schulfreibewegung, die hat diese Bewegung nochmal in einer Weise vorangebracht, wo ich sage, ich bin mega dankbar, nicht für die Corona-Zeit, aber für die Früchte, die das im Aufwachprozess für viele, viele Eltern gebracht hat, die gemerkt haben, was eigentlich passiert, wenn sie nicht die Verantwortung für ihre Kinder wirklich wahrnehmen. Es gibt niemanden außer Mama und Papa, weil sie die Kinder lieben, die wirklich Verantwortung übernehmen können. Es tut sonst keiner. Und wir haben erlebt, wie schlecht es der Staat leistet, wenn wir uns auf ihn verlassen. Und das ist ja tatsächlich eben auch, deswegen habe ich das erwähnt, es sind viele Erzieherinnen, die in den Kita-Freibewegungen sind, weil die natürlich von innen heraus erfahren haben, was es mit Kindern macht, in diesen riesen überfordernden Gruppen existieren zu müssen. Da können die Erzieherinnen gar nichts dafür. Es ist das System. Und deswegen ist natürlich auch einer unserer Ziele, Menschen darin zu unterstützen, wieder in ihre eigene Verantwortung zu kommen. Für sich, für ihre Kinder, diese Mentalität, sich dem Staat zu überlassen, ist sehr ungesund.
Gut, dann gehen wir mal in die Frage, wie wollen Sie das schaffen? Das Bündnis für Familie hat ja konkrete Ideen, wie Betreuung anders, besser ablaufen könnte. Was stellen Sie sich alternativ vor?
Wir haben in den letzten Wochen und Monaten daran gearbeitet und greifen einfach auf, wie gesagt, was in der Rente schon passiert, dass wir das Geld, was vorhanden ist, also was wir an Steuern ja schon einbezahlen und investieren für unsere Kinder, dass wir dieses Geld nicht über den Flaschenhals des Staates ausschütten wollen, sondern direkt denen zukommen lassen wollen, die genau wissen, was sie damit Gutes anfangen können, nämlich den Eltern. Das ermöglicht die völlige Freiheit, darüber zu entscheiden, welches Modell ich wähle, welches Mischmodell ich wähle, welches Dorf ich mir baue. Das heißt, Eltern können eben neben der Eigenleistung auch fremde Ressourcen oder außenstehende Ressourcen wie Großeltern, wie Nachbarn, wie Coworking, wie Spielgruppen. Sie können Waldkindergärten gründen. Also es ist da der Fantasie keine Grenze gesetzt, um sich unterstützen zu lassen. Und das gehört auch zum Konzept dazu. Jeder, der sozusagen diese Dienstleistung erbringt, also inklusive auch die Eltern, würden wir unter die Einkommensteuerpflicht für diesen Betrag nehmen. Denn das ist ja das, was jetzt auch an Steuern zurückfließt in dem Fremdbetreuungssystem, was wir gerade haben.
Okay, das heißt also, Sie wünschen sich eine Neuorganisation der Betreuungsgelder, die ja ohnehin schon da sind, nur eben einfach umstrukturiert. Ja?
Richtig. Das würde auch beinhalten, dass viele Verwaltungskosten wegfallen. Ja, bis jetzt sind die Jugendämter mit zahllosen Verträgen zu Sozialdienstleistungsträgern beschäftigt. Und das ist auch ein sehr intransparentes Geschehen, wie wir alle wissen, wenn wir den Abo-Skandal vor Augen haben. Und das würde alles wegfallen, weil die Eltern direkt einfach dieses Geld erhielten.
Sie haben da ja auch ein großes Netzwerk an Unterstützern, also Experten quasi, die sich dann auch um diese Formalien kümmern oder sagen wir mal, sich in diese Formalien einarbeiten. Jetzt mal auf die andere Seite geschaut. Wie realistisch schätzen Sie denn die Umsetzung an sich ein? Also auch unter dem Aspekt, dass ja der Staat da irgendwie mitmachen muss.
Gute Frage. Wir waren von Anfang an ein politisch denkendes Bündnis. Politik funktioniert bei uns über Parteien, die gewählt werden und dann bestimmen, wo es lang geht. Das heißt, unser Weg ist der Weg über die Parteien oder in die Parteien hinein. Das ist das, was wir kontinuierlich betreiben oder auch herausfordern. Wir haben eine interessante Umfrage, nämlich 2022, eine INSA-Umfrage, die hat die Stiftung Familienwerte in Auftrag gegeben, wo wir sehr schön Unterstützung erfahren, insbesondere von Links- und Grünwählern. Da wünschen sich über 60% dieser Wähler ein dreijähriges Elterngeld, um eben wirklich Familienleben besser leben zu können. Das heißt, insbesondere auf der linken und grünen Seite gibt es ein großes Potenzial. Das merke ich auch in den Gruppen. Es gibt wirklich tolle ökologisch und alternativ lebende Familien. Das Problem, was die haben, ist, dass die Parteien sie nicht mehr repräsentieren. Ja, die Grünen und auch die Linken sind weit von ihrem Wählervolk letztlich abgekommen. Deswegen haben sie auch Einbußen, was aber eben nicht heißt, dass diese Menschen nicht existieren im politischen Raum. Und das wollen wir aktivieren. Und natürlich gibt es auch andere Parteien, die ÖDP ist da schon länger dran, auch im konservativen Spektrum. Das ist traditionell allerdings tatsächlich mühsamer.
Ich möchte mal noch einen Punkt ansprechen. Es gibt ja sowohl in Österreich, der Schweiz und auch in Deutschland die sogenannten Freilerner, also Kinder, die nicht oder nicht mehr im Schulsystem eingebunden sind, sondern zu Hause unterrichtet werden. In Deutschland ist das offiziell verboten. Dennoch gibt es diese Freilerner. In Österreich, in der Schweiz ist das Lernen zu Hause unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Und hier auch nochmal, wir hatten das zu Corona-Zeiten. Da, wenn ich an Corona denke, würde ich spontan sagen, das ist aber schiefgegangen. Besteht nicht auch die Gefahr, also wenn Kinder so auch aus dem Schulsystem zum Beispiel rauskommen oder aus diesem staatlichen Betreuungssystem, sag ich mal, dass dann soziale Interaktionen verloren geht?
Nein. Corona ist da natürlich ein krasses Beispiel dafür, dass jegliche Interaktion zwischen Kindern, zwischen Familien, zwischen Generationen unterbunden wurde. Und das haben wir erlebt, wie zerstörerisch das schon über diese 1-2 Jahre gewirkt hat. Wir brauchen Gemeinschaft. Kinder, die natürlich aufwachsen, entwickeln sich dazu hin, dass sie Gemeinschaft suchen. Und gerade diese ganzen Freilernerfamilien sind in Netzwerken verbunden, sind mit Freundschaften versehen, weil das geht alleine gar nicht. Wäre völlig unnatürlich. Es ist aber natürlich insofern anders, als die Kontakte, die Kinder und Familien haben, nicht diese zufälligen Schulkontakte sind, wie wir sie alle kennen, wo sich irgendwelche Gruppendynamiken entwickeln, sondern das sind oft Kontakte, die Kinder und das ganze System in einer Weise begleiten, die sie noch kompetenter machen. Weil man sucht sich als Eltern dann auch Erwachsene und Vorbilder. Und das brauchen Kinder dringend. Ja, Kinder brauchen Gleichaltrige, die brauchen aber vor allem auch kompetente Erwachsene, die sie anleiten. Und das suchen Freilerner in der Regel immer und finden sie auch. Wobei ich nicht für Freilernen jetzt plädieren möchte, sondern ich möchte auch bei der Bildungsgeschichte, da kann man nämlich das gleiche Konzept ebenso anwenden. Die Ressourcen gehören in die Hände der Eltern und Kinder. Natürlich werden weiterhin Schulen existieren und es werden weiterhin Schulen gegründet. Ich verfolge gerade mehrere Gründungen in Mecklenburg. Das sind unglaublich schöne und unterschiedliche und ich möchte sagen bunte Schulen, die da ins Leben kommen. Das sind starke Gemeinschaften und die wären dann viel leichter möglich. Im Augenblick kämpfen die ja mit dem staatlichen Gegenwind. Das ist ja nicht beliebt, freie Schulen zu haben. Die könnten dann einfach ohne diese Reibungskoeffiziente entstehen und die würden wie Pilze aus dem Boden schießen.
Gegen Ende jetzt, so zum Abschluss, wenn Sie als Bündnis Rettet die Familie noch eine Botschaft in den Äther senden möchten, was möchten Sie den Hörern sagen?
Das ist schön. Ich möchte allen Hörern sagen, die Kinder haben, die vielleicht unzufrieden sind mit dem, was sie da vorfinden an Angeboten, dass sie aktiv werden, sich Mitstreiter zu suchen, die neue Wege bestreiten, dass sie aktiv werden, natürlich auch gerne bei uns, weil wir sind darauf angewiesen, dass Leute in Parteien gehen. Also ich bin selber in eine Partei hineingegangen und bin erfreut, mit welcher Offenheit ich da empfangen werde. Aber ich weiß, ich brauche unbedingt noch Mitstreiter, die wissen, worum es geht. Ja, die Kinder haben, die Probleme kennen, die wissen, was Kinder brauchen, die wissen, was sie als Eltern benötigen und die sich auch politisch zu einer Power entwickeln, die gesellschaftlich schon da ist, aber im politischen Raum noch nicht wirklich repräsentiert. Also melden Sie sich, machen Sie mit, Bündnis rettet die Familie. Jeder ist willkommen, der ein Herz hat an den eigenen Kindern.
www.rettet-die-familie.de. Das Bündnis rettet die Familie setzt sich ein für echte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung. Darüber haben wir mit der Vorsitzenden des Bündnisses, Sabine Wüsten, gesprochen. Frau Wüsten, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Das war's für heute, das Lehrerzimmer im Kontrafunk. Diese Sendung gibt es auch als Podcast unter kontrafunk.radio. Und wie immer an Sie die herzliche Bitte, schreiben Sie uns, wenn Sie Anregungen haben, Hinweise an lehrerzimmer@kontrafunk.radio. Und sehr gerne empfehlen Sie uns weiter. Mein Name ist Verena Strauß. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.